Das Buch Jeremia wirkt beim ersten Lesen oft hart und fremd, Gerichtsworte, Tränen, untreues Volk, zerstörte Stadt. Viele bleiben an dieser harten Schale hängen und legen die prophetischen Kapitel zur Seite, weil sie keinen Zugang finden. Doch hinter der Schale verbirgt sich ein überraschend einfacher und tröstlicher Kern. Gott zeigt, was er sich von uns wünscht, wie es wirklich um unser Herz steht und welch wunderbare Antwort er selbst in Christus gegeben hat. Wer diese Linie erkennt, liest Jeremia nicht mehr nur als düstere Gerichtsansage, sondern als tiefes Evangelium mitten im alten Bund. Gott, die Quelle lebendigen Wassers. Mitten in der harten Sprache der Gerichtsworte öffnet Jeremia einen stillen Blick in Gottes Herz. Dort steht kein kalter Gesetzgeber, der auf Erfüllung seiner Forderungen wartet, sondern eine Quelle. Über sein eigenes Volk klagt Gott, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott beschreibt sich selbst als Ursprung, als sprudelnde Quelle, als unsichtbare, aber tragende Wirklichkeit unseres Lebens. Er will nicht nur angebetet, gefürchtet oder beachtet werden, sondern getrunken, er will in die verborgenen Schichten unserer Existenz hineinfließen und dort der Grund unseres Seins sein. Was Gott von uns möchte, wird vor allem in 2 Stunden und 13 Minuten gesagt. Dort wird offenbart, dass Gott die Quelle lebendigen Wassers ist. Gott möchte, dass wir ihn für unser Leben als diese Quelle lebendigen Wassers nehmen. Das bedeutet, dass er möchte, dass wir ihn als die Quelle, den Ursprung, unseres Seins nehmen. Wie können wir ihn als unsere Quelle nehmen? Die einzige Möglichkeit, Gott als die Quelle lebendigen Wassers zu nehmen, besteht darin, Tag für Tag von ihm zu trinken. Indem wir trinken, nehmen wir das lebendige Wasser in uns auf, das aus Gott als der Quelle hervorkommt. Dieses Bild der Quelle steht quer zu einem religiösen Denken, das Gott vor allem mit Anforderungen verbindet. Jeremia macht sichtbar, dass Gott zuerst geben möchte, bevor er etwas erwartet. Wenn der Herr Jesus in Johannes 4 der Samariterin lebendiges Wasser verspricht, knüpft er gerade an diesen Strom an, ein Wasser, das in einem Menschen zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt, zeigt, wie tief Gottes Absicht reicht, er will sich selbst so in uns hineingeben, dass sein Leben in uns zu quellen beginnt, statt dass wir mühsam versuchen, aus uns selbst geistliches Wasser zu schöpfen. Wo wir aus Zisternen trinken, aus eigenen Strategien, Sicherheiten, religiösen Leistungen, wird es früher oder später trocken und brüchig. Wer aber Gott als Quelle annimmt, erlebt, dass Beziehung wichtiger wird als Leistung und dass aus der Nähe zu ihm ein neuer Lebensfluss entsteht. Darum liegt im Kern von Jeremia eine Einladung, Gott will unser Innerstes nicht auszehren, sondern füllen. Er stellt sich als Quelle neben unser ausgehöhltes Gefäß und nimmt unser Verlassen, unser Ausweichen, unser Zisternenbauen ernst, nicht um uns zu verstoßen, sondern um uns zurückzurufen. Wo wir ihn wieder als Ursprung unseres Denkens, Fühlens und Handelns anerkennen, beginnt ein leiser, aber realer Wandel, weniger Anstrengung, ihm etwas zu bringen, und mehr Staunen darüber, wie viel er uns geben will. So wächst mit jeder Erfahrung an dieser Quelle eine stille Zuversicht. Die Wüste ist nicht das letzte Wort, sondern der Gott, der mitten in der Wüste Wasser hervorbrechen lassen kann. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wer Gott als Quelle lebendigen Wassers kennenlernt, findet einen Ort, an dem keine Leistung mehr beweisen muss, dass sie genügt. In der Begegnung mit ihm darf alles, was trocken, erschöpft und leer geworden ist, einfach da sein, weil er sich nicht von der Qualität unseres Gefäßes, sondern von der Fülle seiner Quelle her definiert. Aus dieser Gewissheit erwächst Schritt für Schritt ein anderes Leben, weniger getrieben von innerem Druck, mehr getragen von einem unsichtbaren Strom, der aus Gottes Nähe kommt. Auch wenn nach außen vieles unvollkommen bleibt, kann das Herz innerlich gestärkt weitergehen, im Wissen, dass die Quelle nicht versiegt, selbst wenn die Zisternen zerbrechen. Unser Herz, zutiefst trügerisch und unheilbar. Vor der Kulisse dieser göttlichen Quelle legt Jeremia schonungslos die innere Landschaft des Menschen offen. He spricht nicht zuerst von äußeren Verfehlungen, sondern vom Zentrum unserer Person, vom Herzen, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? In diesem einen Satz wird die ganze Ambivalenz unseres inneren Lebens gesammelt. Das Herz, das sich nach Liebe, Wahrheit und Sinn sehnt, ist zugleich Meister der Selbsttäuschung. Es vermag Motive zu bemänteln, Schuld zu relativieren, fromme Worte mit eigennützigen Zielen zu füllen und sich dabei noch überzeugt zu fühlen, im Recht zu sein. In 17 Stunden und 9 Minuten spricht er vom menschlichen Herzen und sagt, arglistig ist das Herz, mehr als alle Dinge, und verdorben ist es, wer mag es kennen. Unser Herz ist bis zum Äußersten arglistig und unheilbar. Um die Tiefe dieser Diagnose zu verdeutlichen, greift Jeremia zu einem drastischen Bild. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Gemeint ist nicht, dass der Mensch zu keinem sichtbaren Guten fähig wäre, sondern dass seine gefallene Natur sich nicht durch Erziehung, moralische Anstrengung oder religiöse Disziplin in etwas anderes verwandeln kann. Selbst wenn vieles nach außen gelingt, bleibt im Inneren diese Wurzel der Unaufrichtigkeit, der Eigenliebe, des heimlichen Stolzes. Jeremia will nicht deprimieren, sondern illusionslos machen, wer hier nicht mehr hofft, sich selbst retten zu können, ist der Wahrheit näher als derjenige, der noch an die Kraft seiner eigenen Veränderung glaubt. Gerade darin liegt ein überraschender Trost. Wo das eigene Herz als unheilbar erkannt wird, bricht zwar eine alte Hoffnung zusammen, aber eine neue kann aufgehen, die Hoffnung, dass es Heil gibt, das nicht aus dem menschlichen Inneren entspringt, sondern von außen, von Gott her, zu uns kommt. Wer aufgehört hat, sich vor Gott besser zu machen, als er ist, kann beginnen, ehrlich zu werden, mit sich selbst, mit anderen, mit ihm. In dieser Ehrlichkeit verlieren Selbsttäuschung und fromme Fassade an Macht. Das mag schmerzhaft sein, aber es bereitet Raum für eine tiefere Freiheit, nicht mehr alles im Griff haben zu müssen, weil einer da ist, der das Herz besser kennt, als wir uns selbst, und der gerade deshalb nicht zurückschreckt. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid? Die Erkenntnis eines trügerischen und unheilbaren Herzens ist kein Endpunkt, sondern eine Schwelle. Wer sich vor Gott nicht mehr verteidigen muss, spürt nach und nach, dass er das Dunkle nicht ans Licht bringt, um zu beschämen, sondern um zu befreien. In diesem Licht wird Versagen nicht mehr verdrängt, sondern darf benannt werden und findet zugleich einen Ort, an dem Gnade stärker ist als Schuld. So kann mitten in der Erfahrung der eigenen Grenzen eine sanfte Zuversicht wachsen, ich bin vor Gott nicht deshalb gehalten, weil mein Herz verlässlich wäre, sondern weil er treu bleibt, auch wenn ich es nicht bin. Christus, unsere Gerechtigkeit und unser inneres Leben. Auf den Hintergrund des unheilbaren Herzens malt Jeremia ein leises, aber starkes Zukunftsbild. Gott zieht sich nicht aus der Geschichte zurück, sondern kündigt ein Eingreifen an, das tiefer reicht als alle Reformversuche Israels. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In diesem zarten Spross Davids ist Christus angekündigt, nicht als abstrakte Idee, sondern als konkrete Person, die in unsere menschliche Geschichte und Schwachheit eintritt. Er ist der Gerechte inmitten einer ungerechten Welt, der König, der nicht mit Macht, sondern mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit regiert. Jeremia 23, 5 und 6 sagen, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Obwohl Christus Gott ist, wurde er ein Spross, ein Sprössling Davids. Das bedeutet, dass er Mensch wurde und als Nachkomme Davids auf die Erde kam. Als Spross, als Sprössling Davids, ist Christus zart, lebendig und frisch. Der Name, den Jeremia diesem kommenden König zuspricht, geht über alle moralische Verbesserung hinaus, und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bleibt damit nicht länger ein erreichbares Ideal oder ein moralischer Maßstab, sondern wird zur Person. Vor Gott bestehen wir nicht, indem wir unsere eigene Gerechtigkeit optimieren, sondern indem wir in Christus stehen, der selbst unsere Gerechtigkeit ist. Was wir aus uns nicht hervorbringen können, wird uns geschenkt, von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. So antwortet Gott auf unsere Schuld mit einem Stellvertreter, der unsere Ungerechtigkeit trägt und uns seine eigene Gerechtigkeit anrechnet. Doch Jeremia lässt es nicht bei dieser äußeren Stellung vor Gott bewenden. Gott verheißt einen Bund, der tiefer greift als der alte: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Hier wird nicht nur das Verhältnis zu Gott rechtlich geordnet, sondern das Innere des Menschen erneuert. Das Gesetz im Herzen meint die lebendige, innere Wirksamkeit Gottes selbst, sein Leben, das in uns eine neue Richtung, ein neues Wollen, einen neuen Geschmack hervorbringt. Christus ist nicht nur unsere Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht, er wird auch zu unserem inneren Leben, das uns von innen her formt. Damit spannt sich über das Buch Jeremia ein weiter Bogen, von der Quelle lebendigen Wassers über das unheilbare Herz hin zu Christus als unserer Gerechtigkeit und unserem inneren Gesetz des Lebens. Gott bleibt nicht bei der Diagnose stehen und begnügt sich auch nicht mit äußerer Vergebung, sondern schenkt sich selbst in einer Weise, die Schuld vergibt und das Herz erneuert. Wo dieses Evangelium zu greifen beginnt, kann ein Mensch mit seiner ganzen Geschichte, mit Scheitern und Sehnsucht, vor Gott stehen und sagen: Ich lebe nicht von meiner Treue, sondern von deiner, nicht von meiner Gerechtigkeit, sondern von Christus, nicht von meiner inneren Stärke, sondern von deinem Leben in mir. Aus dieser Gewissheit wächst eine stille Bereitschaft, die Wege Gottes auch dann zu vertrauen, wenn das eigene Herz schwankt, weil der, der in uns lebt, treuer ist als unsere wechselnden Gefühle. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das wird sein, mit dem man es benennt, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Christus als unsere Gerechtigkeit und unser inneres Leben zu entdecken, bedeutet, aus einem doppelten Druck entlassen zu werden, dem Druck, sich vor Gott beweisen zu müssen, und dem Druck, sich selbst aus eigener Kraft verändern zu wollen. Wer in Christus geborgen ist, steht vor Gott so angenommen da, wie Christus angenommen ist, und erlebt zugleich, dass Gott nicht fern bleibt, sondern in das eigene Innere hineinschreibt, was er von uns erwartet. So wird Gehorsam mehr und mehr zur Antwort auf ein neues Leben in uns, nicht zum Versuch, aus eigener Kraft zu genügen. In dieser Spannung von bereits geschenkter Gerechtigkeit und wachsendem innerem Leben darf ein Mensch gelassen wachsen, getragen von dem Wissen, dass der, der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Herr Jesus Christus, du Quell des lebendigen Wassers, danke, dass du in ein Volk voller gebrochener Zisternen hineingeredet hast und auch heute unsere trockenen Herzen suchst. Vor dir bekennen wir, dass unser Herz trügerisch und unheilbar ist und dass wir uns selbst nicht neu machen können. Du bist der gerechte Spross Davids, der Herr, unsere Gerechtigkeit, und du hast unsere Schuld getragen, damit wir vor Gott stehen dürfen, als hätten wir nie gesündigt. Schreibe dein Leben tief in unser Inneres, erfülle uns mit deinem Geist, und wo wir die Härte deiner Worte in Jeremia sehen, lass uns zugleich den Trost deines Evangeliums erkennen und getrost darauf bauen, dass du das gute Werk vollendest, das du in uns begonnen hast. Aus deiner Fülle ist Hoffnung für alle Schuld, alle Leere und alle innere Dunkelheit, und in deiner Gegenwart wird selbst ein gebrochenes Herz zur Wohnung Gottes. Dir sei alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.